Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 181 von Hoffefunk, in der wir über ein Spiel am vergangenen Sonntag sprechen werden, das bei tollem Wetter vor einer schönen Atmosphäre abgelaufen ist und uns auch ein Ergebnis gebracht hat, das alle Fans in Blau und Weiß gefreut haben wird. Denn wir greifen jetzt vielleicht wieder an im Kampf um den Europapokal. Darüber werden wir nachher auf jeden Fall auch noch reden. Und auch darüber, wie man überhaupt in diesen Europapokal kommt. Das ist ja komplizierter denn je. Aber jetzt reden wir erstmal übers Augsburg-Spiel. Und ich will dir, Jonas, und euch am anderen Ende der Empfangsgeräte erstmal verraten, was mir am meisten Hoffnung macht. Und das ist tatsächlich unsere Außenbahn. David Jurašek, finde ich, jetzt hat sich ziemlich stabilisiert, mit Ausnahme eines kleinen defensiven Aussetzers, ist aber in der Offensive wirklich eine Option, hat ja auch Sko jetzt verdrängt, der eigentlich fit ist, und vor allem haben wir einen wahren Festtag quasi für Pavel Kadarzabek erlebt, der aus meiner Sicht völlig fehlerfrei blieb und auch zwei sehr, sehr schöne Tore vorbereitet hat an seinem 250. Einsatz für die TSG und damit, denke ich, einen nicht unwesentlichen Teil beigetragen hat, dass wir zu Hause gewonnen haben. Und Jonas, du konntest es ja leider gar nicht verfolgen, weil du selbst ein Spiel hattest, aber du hast sicherlich einige Zusammenfassungen dir nochmal angeguckt. Wie kam es dir denn so vor, als jemand, der jetzt nicht das ganze Spiel kommen musste? Wer war denn aus deiner Sicht da jetzt maßgeblich für die, ja, zumindest weitgehende Dominanz der TSG?
Ja, hallo David, hallo auch an alle unsere ZuhörerInnen. Auch in Nachberichterstattungen und Zusammenfassungen kam natürlich deutlich raus, was für eine gute Leistung Pavel abgeliefert hat. Natürlich, dass Wout Weghorst für seine TSG-Verhältnisse einen sehr guten Tag hatte, kam auch raus. Und wer noch einigermaßen im Mittelpunkt stand, war vielleicht auch noch ein Stach, weil der einfach durch einige Balleroberungen zu richtigen Momenten das Mittelfeld extrem stabilisiert hat. Genau, das sind eigentlich so die Leute. Olli Baumann musste an diesem Tag eigentlich gar nicht so viel gefordert werden, hat natürlich trotzdem ein souveränes Spiel gemacht in Olli Baumann-Manier, aber es war auch bestimmt mal ein entspannterer Nachmittag als sonst. Und das ist eigentlich auch der erste Punkt, auf den ich zu sprechen kommen will. Augsburg ist, ja, überraschenderweise, wir konnten ja vorab gar nicht über Augsburg sprechen, aber das holen wir jetzt ein bisschen nach. Augsburg darf man eigentlich nicht unterschätzen. Sie sind natürlich tabellarisch immer noch vor uns, trotz unseres Sieges. Sie sind in der Rückrundentabelle einfach Vierter gewesen vor dem Spiel. Das heißt, vor dem FC Bayern München. Ja. Der FC Augsburg war eigentlich auf dem Papier von der Form her ein extrem starker Gegner. Jetzt kommt es aber. Die TSG hat einfach Lieblingsgegner und Gegner, gegen die es einfach nicht läuft, egal welche Spieler oder welchen Trainer man auswechselt. Und so ist es beim FC Augsburg einfach traditionell. Der FC Augsburg ist einer unserer Lieblingsgegner. Der FC Augsburg ist einer von Wout Weghorsts Lieblingsgegner und so ist es auch geblieben. Zudem kam natürlich noch dazu, dass der FC Augsburg massiv Verletzungsprobleme hatte. 4-5 Spieler, die da ausgetauscht werden mussten. Und wir kamen halt mit unserer A11. Deswegen war ich vor dem Spiel schon relativ zuversichtlich und bin natürlich froh, dass die Mannschaft sich da belohnt hat. Aber jetzt so der kleine Wermutstropfen ist natürlich, was sich die anderen Mannschaften in der Tabelle um uns herum natürlich so ein bisschen fragen, ist, wie wir mit einer so wahnsinnig schlechten Defensive eigentlich so weit vorne sein können. Und das ist eine legitime Frage, weil wir haben jetzt 23 Spiele in Folge nicht zu Null gespielt, ja, egal gegen welchen Gegner. Auch natürlich jetzt gegen den FC Augsburg wieder nicht, 3-1. Das heißt, ohne unsere hervorragende Offensive, die manchmal mehr, manchmal weniger funktioniert, gerade in Person von Maxi Bayer, wären wir nicht ansatzweise auf diesem Niveau. Und ja, das ist einfach diese Disbalance, die wir dieses Jahr haben. Und auch noch so ein Beweis dafür, ohne ihm jetzt persönlich zu nahe treten zu wollen, aber ein Beweis dafür, dass unsere Defensive wahnsinnig schlecht war dieses Jahr, ist ja, dass ich einen Tim Drexler überhaupt erst in diese Mannschaft reinspielen konnte bzw. durfte. Und dass es, obwohl es ein junger Kerl ist, der nichts falsch macht, er macht es sehr gut, aber normalerweise dürfte es für so einen jungen Kerl nicht so einfach sein, sich in eine Bundesligamannschaft auf Platz 8 hineinzuspielen und auch noch zu bleiben. Da merkt man einfach, dass unsere Innenverteidiger dieses Jahr weitestgehend neben sich standen. Und das Traurige so ein bisschen aus TSG-Sicht ist einfach, wo wären wir, wo könnten wir sein, wenn unsere Defensive nicht ein Komplettausfall dieses Jahr gewesen wäre?
Ja, zumindest jetzt mal in der Gesamtbewertung. Bei dem Spiel im Besonderen würde ich das gar nicht unbedingt sagen, weil tatsächlich hatte Augsburg nicht so viele Chancen, aber zur Wahrheit gehört auch, dass es der Kader vielleicht auch gar nicht hergegeben hat von Augsburg. In der Diskussion ging es oft ums System, haben auch die Augsburger Spieler angesprochen, dass eben dieses ungewohnte System, mit dem sie am Anfang gespielt hätten, ein Problem gewesen sei. Das sieht tatsächlich jetzt Torup anders, ich sehe es auch anders, ich würde relativ einfach sagen, wenn ich mir den Kader von der TSG und von Augsburg angucke, dann ist mir klar, wie das passieren kann. Dass solche schnellen Spielzüge wie eben der Kramaric, Pavel, Weghorst dann zu einem Tor führen. Weil einfach ganz viele entscheidende Spieler gefehlt haben. Dann Jakic noch nach ein paar Minuten verletzt raus. Und dann sehe ich da eine Mannschaft vor mir, die auch in der zweiten Bundesliga spielen könnte und da jetzt vielleicht gar nicht Erster wäre. Weil da ist die Situation schon wirklich sehr, sehr prekär. Auch so ein Bauer als zentraler Innenverteidiger, der da wirklich aus meiner Sicht nichts zu suchen hat in der Bundesliga. Tut mir wirklich leid. Und das ist natürlich dann schon in gewisser Weise schön, dass wir da so dominant agieren konnten. Aber das endete ja auch tatsächlich nach der 35. Minute. Wir hatten locker 40 Minuten, Torup sagt sogar noch mehr, wo wir so ein bisschen den Faden verloren haben. Und das ist dann schon so ein bisschen schade. Aber auch in dieser Phase hat Augsburg jetzt nicht die ganz, ganz großen Dinger sich erspielt, außer vielleicht diese Top-Chance von Arne Meyer an den Pfosten. Aber gut, wir haben ja letztlich auch sogar drei Dinger gemacht, sodass ich das jetzt an der Stelle mal, wie soll ich sagen, ad acta legen würde. Es bleibt aber so, ne, dass diese Defensive jetzt hinten raus ein Grund werden könnte, warum es dann eben doch nicht reicht. Dazu gleich mehr, vielleicht noch ein bisschen konkreter jetzt zum Spiel, denn wen man sicherlich auch noch kurz ansprechen oder loben sollte, ist sicherlich Andrej Kramaric, der sicherlich in der Formkrise war. Ja, wir haben trotzdem hier an dieser Stelle kritisiert, dass er rausrotiert wurde, weil es ja auch ums Thema Vertrauen geht. Und er hat jetzt gezeigt, was möglich ist. Ne? Alleine dieser Pass auf engem Raum auf Pavel raus, der das 1-0 bringt und sein Tor aus 18 Metern zeigen, dass er einfach schon, würde ich jetzt sagen, unser krassester, mit Abstand krassester Kreativspieler ist.
Ja, ne? Selbstverständlich. Ja. Und es ist auch einfach so bei ihm, er ist mit Sicherheit nicht, da haben wir jetzt auch schon viele Saisons drüber geredet, er ist mit Sicherheit nicht mehr, wenn er es überhaupt je war, ein Stürmer. Ich sag einfach generell, er ist für mich kein Stürmer, wenn er es überhaupt je war. Er kommt mit Tempo eigentlich an gar keinem Spieler mehr in der Bundesliga vorbei. Sein Spiel besteht mittlerweile aus Haken, die kurzfristig ihn an Spielern vorbeilassen, aber nicht langfristig, aus seiner guten Ballkontrolle, dass er Bälle gut festmachen kann, die ihm nicht verspringen. Auch, ja, seine Abgezocktheit und seine Übersicht. Das heißt, er ist kein Stürmer mehr. Das heißt, man braucht überhaupt nicht überlegen, ein anderes Dreier-Mittelfeld aufzustellen und dann Kramaric nach vorne zu ziehen. Das wird nicht funktionieren. Kramaric ist ab jetzt, gerade in gehobenem Alter, unser Zehner. Fertig aus.
Ja, ja.
Das ist seine Position. Er braucht davor Spieler, die er schicken kann. Er braucht auf den Flügeln Leute, die er schicken kann, weil ein Andrej Kramaric wird nicht mehr geschickt. Dafür fehlt ihm einfach das Tempo. Das muss man einfach so festhalten. Aber das ist einfach, das soll nicht heißen, dass André Kramaric jetzt ein schlechterer wurde, sondern das ist einfach nur eine Qualitätsverlagerung. Und ich finde, das macht er ziemlich gut.
Ja, absolut. Es ist ja jetzt nicht die Position, auf der du das zwingend brauchst. Und es kommt ja auch immer auf das Spiel, auf den Spiel an oder auf den Spielstil an. Ja, du brauchst als Stürmer auch nicht zwingend das Tempo. Und wir haben ja schon einen Kader, der in der Hinsicht ganz okay zusammengestellt ist, ne? Gerade eben, wenn du einen Bayer hast, der relativ schnell ist, einen Bebu, auch Spieler wie Jurasek oder Bülter sind in einem 100-Meter-Sprint sehr, sehr schnell eigentlich im Vergleich, auch wenn sie vielleicht nicht den allergrößten Antritt haben. Und da ist es gar nicht mehr Kramarics Aufgabe, sich jetzt Räume zu erlaufen, wie Bayer das macht, sondern eben Räume zu schaffen durch, was weiß ich, einen Haken und dann einen cleveren Pass. Und das gelingt ihm und die Saison läuft ja auch nicht schlecht für ihn, muss man sagen, wenn man sie jetzt mal als Gesamtheit betrachtet. Das war meines Wissens nach schon das 9. Tor und er hat, glaube ich, auch nur 20 Mal wirklich über einen Zeitraum von über 30 Minuten spielen können. Also, ne, das ist absolut keine schlechte Quote, dazu noch 2 Assists, aber ich hätte mir einfach mehr gewünscht, auch in der Vergangenheit, dass man ihn da gar nicht erst gebencht hätte und dann stattdessen irgendwie da Tuhumshu oder ähnliche aufbietet, weil ich finde, auf der anderen Seite wiederum, wir können uns den Kreativitätsverlust nicht leisten. Stellen wir uns jetzt mal vor, Jonas, Kramaric hätte nicht gespielt, sondern wir hätten gespielt mit Prömel, Stach und Tuhumshu, was wir ja auch haben, aber erst ab der 74. Ich glaube, wir hätten uns deutlich schwerer getan.
Ja, die meisten Pässe, also die meisten letzten Pässe, wären einfach nicht so gespielt worden, weil das einfach Spieler sind mit anderen Qualitäten. Das mag auch richtig gewesen sein ab der 74. Minute, wenn Kramaric viel gelaufen ist, nicht mehr konnte, zu sagen, jetzt rühren wir ein bisschen mehr Beton an, weil Kramaric ist jetzt nicht der Mann für die Defensivaufgaben, da ist ein Tuhumshu natürlich besser für. Aber ein André Kramaric gehört selbstverständlich bei so einer Hoffenheimer Mannschaft immer noch in die erste Elf. Und ich glaube, das ist auch Pellegrino Matarazzo mittlerweile sonnenklar. Und ja, der zweite Spieler, dem es ja in den letzten Wochen auch mit großem Format eigentlich, aber in den letzten Wochen einfach an Qualität und auch an Vertrauen gefehlt hat, ist ja jetzt Wout Weghorst. Mhm. So, macht ein Tor. Das Tor war jetzt nicht brillant, aber das ist halt dieses Tor, das Wout Weghorst da macht, ist das Tor, was er eben bei Wolfsburg 20, 25, 30 Mal in der Saison gemacht hat. Jetzt frage ich dich, David, woran liegt es? Liegt es an Wout Weghorst oder liegt es an der Mannschaft drumherum? War Wolfsburg einfach damals zu Weghorsts Zeiten besser oder liegt es tatsächlich auch ein bisschen an ihm? Das ist schon eine Frage, die man sich stellen muss, weil natürlich, ich will Wout Weghorst auch nicht zu Unrecht kritisieren. Du weißt, wenn du einen Weghorst holst, was du bekommst. Er ist niemand, der alleine Tore schießt. Er ist ein fucking Neuner. Und mehr ist er nicht, mehr war er nie und mehr wird er nie sein. Wo liegt da die Wahrheit?
Schwierig. Also sicherlich ist er gerade nicht in seiner eigenen Bestform. Das ist aber, glaube ich, auch jedem klar, ihm selbst auch. Und was aber auch natürlich stimmt, ist, dass die Mannschaft einfach nicht perfekt zusammenpasst in dieser Saison bei der TSG. Sonst hätten wir ja nicht diese Disbalance, über die wir gesprochen haben, die ja schon auch sich auf den Angriff auswirkt. Und letzter Gedanke, wenn eben das Spiel über die Flügel, besonders über rechts, häufiger so funktioniert wie jetzt gerade in diesem Spiel, dann schießt Weghorst auch automatisch mehr Tore. Ne? Und das hängt ja mit verschiedenen Faktoren zusammen. Ne? Auch Pavel braucht die Bälle dahin, dass er in die Position kommt. Und das war ja auch immer das Mittel, dass man es eben auch schaffen muss, durch so einen Pass wie durch Kramaric beispielsweise, dann Pavel oder früher Schulz oder jetzt Jurasek den Raum zu geben, um die gefährlichen Flachpässe in der Regel dann zu bringen. Und das hat jetzt in der Saison auch nicht immer geklappt, zumal ja dann auch Pavel, glaube ich, auch nur 22 der 28 Spiele wieder machen konnte und so weiter. Das sind dann alles verschiedene Faktoren, die ineinander spielen. Aber ich fühle mich jetzt schon so ein bisschen genötigt heute. Wir haben den 11. April, 15.23 Uhr, eine kleine Entschuldigung in Richtung Wout Weghorst zu äußern, dem ich ja schon, ja, also mehrfach kritisiert habe, jetzt nie überhart, aber dann auch direkt meinte, ja, in der nächsten Saison sehen wir den eh nicht mehr bei uns und das ist auch richtig so und so weiter. Nichtsdestotrotz.
Bist du dir da ganz sicher?
Das habe ich, das ist nur was ich mal gesagt habe. Ich sage jetzt nicht, ich will
und
nur.
Und wie ist deine aktuelle Stimmung?
Kann ich gleich nochmal sagen. Aber jetzt gerade eben auch nach diesem Spiel und einfach nur, wenn man auch nochmal sich vor Augen hält, was Wout Weghorst eigentlich auch ja, als Arbeiter da letztlich leistet, dann ist es schon so, dass er auch einen wichtigen Anteil am TSG-Erfolg hat, offensiv gesehen zumindest, weil er wirklich, man sieht es auch, Räume schafft, dann hinten noch einen rausköpft, jetzt sogar schon zum zweiten Mal in dieser Saison, wo er einen eindeutigen Gegentreffer durch den Kopfball auf der Linie verhindert. Ich glaube, einen hast du auch als Reel schon mal gepostet bei uns auf Instagram. Und einfach ein unbändiger Einsatz. Klar, dieser unbändige Einsatz stand manchmal in einem ungünstigen Verhältnis zu dem, was letztlich konkret rausgesprungen ist für ihn persönlich. Aber letztlich ist es ja dann auch egal, ob er das Tor schießt oder Bayer, weil Weghorst vorher gearbeitet hat. Ne? Und das muss man ihm schon hoch anrechnen, dass er dafür einen Stürmer schon viele von diesen Momenten hat. Und deswegen sage ich jetzt mal so, könnte ich mir schon vorstellen, dass er vielleicht doch noch bei uns bleibt. Ist dann letztlich eine Frage der Finanzen und so weiter. Aber so viel, also wenn wir einfach mal mit Bayer weiterplanen, was wir ja zumindest alle hoffen, dann ist die Frage,
zumindest noch in der nächsten Saison sollten wir das auf jeden Fall dürfen.
Genau. Dann ist die Frage, wie kriegen wir da einen harmonischen Sturm hin? Und ich habe da im Hinterkopf wenig bessere Ideen als Bayer Weghorst. Ne? Klar, die Hoffnung war ursprünglich Bayer Berisha, aber das hatte ja wieder andere, da gab es ja wieder andere Gründe für. Also, long story short, an dieser Stelle kleine Entschuldigung an Wout Weghorst, der wirklich jetzt nicht in überragender Form ist, aber sich schon auch diesen Startelfplatz wirklich verdient hat. Unbändigen Einsatz zeigt und den ich mir in der nächsten Saison vielleicht doch bei uns vorstellen könnte, kommt natürlich größtenteils auf den FC Burnley an. Oder wie siehst du's?
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Wie siehst du's?
Ich gehe in eine ähnliche Richtung wie du und sage, Wout Weghorst ist nicht mehr der Spieler von vor 5 Jahren, als er bei Wolfsburg die Liga zerschossen hat. Zusätzlich gehört zur Wahrheit dazu, dass Wolfsburg damals eine bessere Mannschaft war, als wir je hatten. Mhm. Ne, Wolfsburg macht momentan nicht das aus ihren Möglichkeiten, aber das haben sie viele Jahre lang. Die hatten ein wahnsinnig gutes Team, zeitweise, waren ja auch immer in der Champions League. Diese zwei Wahrheiten gehören auf jeden Fall zusammen. Jetzt kommt aber der Punkt. Einen Stürmer wie Wout Weghorst zu Wolfsburgs Zeiten hätten wir ja niemals bei uns gehabt. Der Grund, warum Weghorst überhaupt bei uns ist ja, dass er an Qualität verloren hat. Also Wout Weghorst, ne, es ist alles eine Frage der Alternativen. Wout Weghorst hat wahrscheinlich das Problem der hohen Erwartungshaltung, gerade in der Bundesliga, weil er es eben schon mal so krass gemacht hat. Aber man muss sich überlegen, wenn wir einen Pendant suchen zu Maxi Bayer, ne, du sagst es richtig, jemanden, der vielleicht nicht das Gleiche ist wie Maxi Bayer, sondern andere Qualitäten mitbringt, wäre die TSG Hoffenheim in der Lage, einen Spieler zu verpflichten auf diesem Niveau? Weiß ich nicht. Extrem schwierig, ne? Selbst ein Berisha hat ja, als er vor seiner Verletzung massive Probleme hatte massive Probleme bei uns auch nur einen geraden Pass zu spielen. Also seine Zeit bei uns, ich wünsche mir, dass es noch besser wird nach seiner Verletzung, war jetzt auch nicht gerade von Erfolg gekrönt. Und ja, vielleicht muss man echt sagen, Weghorst hat gezeigt, dass er ein guter Neuner sein kann in der Liga. Man kann mit ihm weiterplanen, wenn wir dürfen. Und man sollte vielleicht gucken, dass man das Spielsystem auf einen Weghorst und auf eine Bayer-Kombination mehr zuschneidet. Weil dein Anfangsbild heute war ja eigentlich, du lobst unsere Außen. Wenn du das mehr in den Griff kriegst, wie dein Pavel, wenn der langfristig fit bleibt, wenn du vielleicht auch irgendwann in ein, zwei Saisons mal einen guten Ersatz findest für ihn, wenn du die linke Seite mal endlich stabilisierst, von mir aus mit einem Jurasek, muss aber auch nicht mit einem Jurasek sein, mit irgendjemandem, dann kann das Ganze wirklich funktionieren und wir könnten in ungefähr einem Jahr davon sprechen, dass Bayer-Weghorst ein fantastisches Sturmduo ist. Und sind wir mal ehrlich, ich finde es eigentlich ziemlich geil, ein Sturmduo zu haben. Wie viele Teams haben denn heutzutage noch so ein klassisches Sturmduo? Also ich finde, irgendwie hat es was.
Genau. Und die Frage, die man sich natürlich jetzt stellen kann, wäre für die zukünftige Saison, ne, versucht man es mit Bayer alleine? Würde ich eher von abraten. Versucht man es mit einer Kombination Bayer und einem, wie soll ich sagen, ausgewogeneren Stürmertyp? Das wäre ja vielleicht Berisha, der es aber bisher eben nur bei Augsburg zeigen konnte. Oder versucht man es eben mit der klassischen 9? Und ich persönlich bin von der Kombination Bayer plus klassische 9 schon relativ überzeugt. Ich stimme dir völlig zu, wir kriegen keine bessere klassische 9 aktuell, selbst wenn wir es in die Conference League schaffen, nicht. Und vor dem Hintergrund könnte ich mir das weiterhin gut vorstellen. Und auch den anderen Gedanken von dir will ich noch kurz ausbauen. Ich würde mal die These aufstellen, Weghorst hat es relativ häufig geschafft in der Saison, Bayer Räume zu kreieren. Ne, Kramaric auch, aber auch gerade in Weghorst. Was nicht so oft geklappt hat, was noch häufiger klappen könnte in Zukunft, ist, dass ein Bayer quasi Weghorst sozusagen Räume schafft, indem Bayer die Verteidiger ins Leere laufen lässt und der Pass dann eben nicht zu Bayer kommt, sondern zu Weghorst. Ne? Ja. Und das hat eben noch nicht so ideal geklappt, weil ich glaube eben diese Außen noch nicht perfekt aufeinander abgestimmt waren. Eben auch gerade wegen des Chaos auf der linken Seite, weil Pavel nicht immer fit war und nicht immer bei 100% war. Wenn man es jetzt eben hinkriegt und sagt, okay, beispielsweise Jurasek hat das Niveau, wir setzen weiterhin auf ihn, verpflichten ihn und man schafft es aus Kadarzabek Jurasek da eine sinnvolle Flügelzange zu entwickeln oder wie auch immer, könnte ich mir vorstellen, dass es noch viel mehr auf Augenhöhe ist, weil ich fände schon ein bisschen auffällig und ich glaube deswegen habe ich auch Weghorst kritisiert, weil eben Bayer in eigentlich jedem Spiel einem deutlich wertvoller vorkommt. Und das liegt aber nicht nur an Weghorst, sondern eben auch dadurch, dass eben Weghorst häufiger Bayer den Rücken frei gehabt hat als andersrum. Und zwar nicht, weil Bayer es falsch gemacht hätte, sondern weil unser Spiel nicht mehrdimensional genug war, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, so sieht's aus. Wout Weghorst ist ein Stürmer, der gefüttert werden muss und das ist einfach so, und wenn er nicht gefüttert wird, kann Wout Weghorst relativ wenig dafür, auch wenn man sagen muss, die Kritik, die wir manchmal an ihn rangelassen haben, die war auch nicht immer hundertprozentig unberechtigt. Die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Er muss gefüttert werden und jetzt wahnsinnig schlechter Übergang zum nächsten Thema. Es wäre auch sehr schön, wenn das Spiel in Mainz unser Punktekonto weiter füttert. Und damit können wir jetzt ein bisschen über das Spiel in Mainz reden, weil, David, langsam aber sicher, wir kommen in die heiße Phase der Bundesliga-Saison. Mhm. Auch wenn das Meisterschaftsrennen jetzt am Wochenende entschieden wird, leider Gottes natürlich auch dadurch, dass wir Leverkusen noch die 3 Punkte überlassen haben, leider Gottes, in der letzten Minute. Aber sei es drum, ich glaube, gegen Leverkusen kannst du verlieren. Die Art sicher und Weise war ein bisschen ärgerlich. Aber für uns beginnt die heiße Phase. Und das Spiel gegen Mainz 05 wird da ganz, ganz entscheidend sein, um da an Augsburg dran zu bleiben, beziehungsweise Wout Weghorst hat es in einem Interview angesprochen, vielleicht auch nochmal mit einem Äugchen nach Frankfurt zu schielen.
Genau, so mutig wäre ich vielleicht nicht, aber um es so ein bisschen zu kontextualisieren, sind unsere Chancen auf den Europapokal schon relativ groß. Deswegen müssen wir hier eigentlich, ob wir wollen oder nicht, den Endspurt in den Europapokal ausrufen. Denn wenn wir auch nochmal ganz kurz zusammen aufs Restprogramm gucken, wir haben jetzt noch 6 Spiele und da sind folgende dabei. Mainz, Gladbach, Bochum und Darmstadt. Ne? Natürlich auch ja. Leipzig oder Bayern, aber die 4 jetzt von mir genannten bieten doch wirklich viele Chancen und die Restprogramme der Konkurrenz sind nicht besser. Und wir haben ja, ehrlich gesagt, mit Bochum und Darmstadt fast 2 Pflichtsiege. Ne? Ich sage jetzt einfach mal, für Darmstadt wird es am vorletzten Spieltag um absolut nichts mehr gehen. Da bin ich für überhaupt keine Diskussion bereit. Klar, Bochum am 31. Spieltag könnte knackig werden, aber da sind wir einfach spielerisch so klar überlegen. Und auch jetzt Mainz ist sehr machbar. Long story short, wir müssen den Endspurt um Europa jetzt einleiten, ob wir wollen oder nicht. Denn auch Platz 8 könnte reichen. Und das will ich jetzt auch nochmal ganz kurz ansprechen. Viele werden sich es vielleicht fragen. Wie ist die Konstellation? Ne? Im schlimmsten Fall könnte es tatsächlich passieren, dass wir auch als Siebter es nicht schaffen. Ist sehr unwahrscheinlich. Aber was müsste dafür passieren? Ganz kurz. Dafür müsste eben Kaiserslautern den Pokal gewinnen. Erstmal. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich alle im Pokal auch für Leverkusen sein. Auch wenn ich persönlich einen Underdog-Sieg schöner fände, aber kann sich, glaube ich, niemand wirklich vorstellen. Also, Hausaufgabe an alle TSG-Fans, ein Kerzchen für Leverkusen anzünden. Wenn Leverkusen gewinnt, sind unsere Chancen viel, viel größer, denn dann gibt es diesen weiteren Platz. Dann kommt der Siebte, nämlich in die Conference League. So, die nächste Frage ist, kriegen wir vielleicht sogar 5 Champions League-Plätze? Das würde Stand heute tatsächlich so sein, weil wir aktuell das zweitstärkste internationale Land sind. Aktuell. Das heißt, im Prinzip müssen wir jetzt bei jedem internationalen Spiel, egal ob von Freiburg oder von Bayern, für die deutschen Teams sein. Denn die zwei besten Länder dieser Saison kriegen einen 5. Platz on top für die Champions League. Und damit wird alles ja quasi nach hinten geschoben. Wenn jetzt aber Bayern und Freiburg und so weiter sofort verkacken, dann könnte es sein, dass wir da wieder runterrutschen und dann ist das eher unrealistisch. Aber wenn wir auf diesem Platz bleiben, dann kommt der 5. in die Champions League, der 6. in die Euro League und der 7.
auch
ebenfalls und der 8. in die Conference League. Ich muss jetzt aber mal kurz sagen, nachdem ich mir das so ein bisschen angeguckt habe, das wahrscheinlichste Szenario ist, dass der 7. in die Euro League kommt und der 7. in die Conference League kommt und der 6. in die Euro League. Und das sind ja die Plätze, um die es eigentlich geht. Ne? Um Platz 7 geht es letztlich für uns hauptsächlich. Aber so richtig wissen, tun wir das erst ganz am Ende der Saison. Das heißt, eine richtige Planung ist nicht möglich. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass das Restprogramm doch relativ machbar ist. Oder würdest du mir da widersprechen, Jonas?
Nee, und ich glaube, da, wo wir in der Tabelle stehen, musst du in den letzten, wie viele Spiele haben wir jetzt noch?
6.
Du musst in den letzten 6 Spielen ja jetzt auch nicht 18 Punkte holen. Davon redet ja keiner. Also ich gehe davon aus, dass, um an Augsburg vorbeizugehen, steile These, aber 10 Punkte müssen reichen. Und wahrscheinlich vielleicht sogar 9.
Könnte ja, ich mir gut vorstellen, Jonas, dass wir machen es mal ein bisschen hier live. Augsburg spielt noch gegen Union, Frankfurt, Bremen, Dortmund, Stuttgart und Leverkusen.
Ne? Dortmund, also, Stuttgart, Leverkusen, ne? Allein das schon. Also um Dortmund wird es noch wahrscheinlich um irgendwas gehen. Stuttgart will sowieso jedes Spiel gewinnen, die sind heiß auf die Champions League. Und auch Leverkusen, da hat Radetzky jetzt auch gerade schon gesprochen, die wollen unbesiegt bleiben. Also auch die werden nichts
mehr herrschen. Auch Union sehr undankbar, denke ich. Da sehe ich Augsburg auch bestenfalls Remis spielen, aktuell.
Ich halte es durchaus für möglich, dass von den letzten 6 Spielen Augsburg, nicht weil sie es schlecht machen, aber nicht über 6 Punkte hinauskommen. Das ist durchaus möglich.
Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass Augsburg ein schwereres Restprogramm hat als wir, das definitiv. Freiburg hat, sehe ich gerade, doch ein relativ leichtes leider. Die finde ich aber unfassbar unkonstant aktuell und die profitieren aus meiner Sicht absolut nicht davon, dass Christian Streich gehen wird. Aber die haben tatsächlich ein relativ leichtes Restprogramm. Ich lese es auch mal kurz vor. Darmstadt, Mainz, Wolfsburg, Köln, Heidenheim und Union. Also ich würde mich jetzt fast darauf festlegen, dass Freiburg und wir um Platz 7 kämpfen. Heidenheim ist eben 3 Punkte hinten dran.
Ja, das heißt, Freiburg hätte eigentlich objektiv gesehen die größten Chancen, aber wie gesagt, diese Wundertüte rund um Christian Streich, gerade wenn es dann in den letzten Spielen darum geht, dass man weiß, dass er geht, kann natürlich sich extrem positiv auswirken, dass sie dann nochmal alles für ihn geben. Es kann aber auch nach hinten losgehen. Also Wundertüte SC Freiburg. Ich bleibe dabei, auch gegen Freiburg, wenn wir die Hälfte der Punkte holen, also wenn wir 3 Siege holen oder halt 9 Punkte von 18, dann sind wir zumindest in der Conference League. Da würde ich mich echt
festhalten. Zumal Freiburg ein viel schlechteres Torverhältnis hat als wir tatsächlich, deswegen denke ich das auch. Und Freiburg spielt halt eben tatsächlich auch gegen Mainz und Köln zu Zeitpunkten, wo es bei denen noch um alles geht. Und das ist ja bei Freiburg nicht mehr der Fall. Also klar, sie können das noch schaffen, aber sie spüren nicht diesen Druck. Wir müssen unbedingt nach Europa kommen, während natürlich Köln und Mainz das jetzt schon pushen könnte. Und die ja schon auch auf keinem so schlechten Weg sind.
Genau. Dann vielleicht gerade noch ganz kurz ein paar abschließende Worte zu unserem Gegner Mainz 05. Abstiegskampf braucht man nicht um heißen Brei herumreden. Auch seit denke ich, Mitte Februar jetzt mit Bo Henriksen, einem neuen Trainer, der seit dem Spiel gegen Bayern München, wo sie 8:1 richtig die Mütze vollgekriegt haben, aber seitdem ist ein Aufwärtstrend zu erkennen. Ich glaube, sie haben seitdem 2-mal gewonnen, einmal unentschieden gespielt und jetzt auch wenn es natürlich nicht der Champions-League-Gegner war, aber ein 4:0 gegen Darmstadt in der ersten Bundesliga musst du auch erstmal spielen. Das heißt, Mainz 05 ist auch absolut nicht zu unterschätzen. Und man weiß immer, wie es ist. Am Ende die Mannschaften, die im Abstiegskampf sind, das weißt du sogar damals noch, als Schalke eigentlich schon abgestiegen war und dann auch abgestiegen sind, am Ende haben sie trotzdem noch gepunktet. Also am Ende gegen Mannschaften zu spielen, die hinten drin stehen, ist einfach immer undankbar. Trotzdem sollten wir mit einer ähnlichen Leistung wie gegen Augsburg Mainz vor riesige Probleme stellen und eigentlich auch gewinnen können.
Ja. Bo Henriksen hat sein Team zwar stabilisieren können, gerade durch ein 3-4-2-1-System, was gut funktioniert in Summe. Sie haben jetzt eben tatsächlich auch aus den letzten 11 Spielen 12 Punkte geholt. Bo Henriksens Bilanz ist sogar noch ein bisschen besser. Ich glaube, mit 1,5 Punkten etwa pro Spiel. Da kann man wirklich nur gratulieren im Vergleich zu dem, was da vorher so lief. Es ist aber ein Problem erkennbar und das ist jetzt nur gegen Darmstadt nicht so der Fall gewesen. Und zwar, dass Mainz im Vergleich eine deutlich schwächere Offensive hat und auch da wieder so ein bisschen gilt, wer soll eigentlich treffen? Der Topscorer von Mainz hat 4 Tore. Das ist Yesung Lee zusammen mit Johnny Burkhardt, der jetzt wieder zurück ist und der auch nicht schlecht spielt, ne? Keine Frage. Aber so Spieler wie Ajorg oder Onisivo funktionieren gar nicht in dieser Spielzeit und konnten auch bisher nicht ersetzt werden, sodass eben das Tore erzielen dem Team ganz, ganz schwer fällt. Jetzt letzte 7 Spiele unter Henriksen, wo es ja diesen vermeintlich krassen Aufwind gab, 10 Tore.
Ja. Aber auch wahnsinnig überraschend, dass es mit Ajorg nicht funktioniert, weil er letztes Jahr gezeigt hat, dass er eigentlich, man hat sich immer gewundert, dass so ein wahnsinnig steifer Mittelstürmer noch funktioniert, weil dagegen ist ja Weghorst beweglich, aber auf einmal ist der Zauber von Ajorg weg und er ist zu Recht gebencht, es funktioniert gar nichts mehr bei ihm, aber eine Personalie bei Mainz 05 ist ja sehr interessant und den kennen wir nur zu gut. Jemand, der zu alter Stärke wieder zurückgefunden hat, Amiri ist, seit er bei Mainz ist, der Schlüsselspieler von Mainz 05 und hebt sie schon auf ein neues Level. Er trifft, er macht Vorlagen, er war jetzt auch wieder gegen Darmstadt der beste Spieler. Amiri, auch wenn ich eigentlich lange dachte, dass es so langsam bei dem bergab geht, zeigt, dass er noch Bundesliga-Niveau hat und freut mich natürlich auch für ihn, weil er war auch lang genug bei uns.
Absolut, ne? Spielt jetzt aber nicht mehr diesen spritzigen Offensivfußball, den er bei uns vielleicht noch im jungen Alter gespielt hat, teilweise sogar auf der sehr tiefstehenden 8 unterwegs, soweit ich weiß, und gar nicht so krass mit dabei in der Vorwärtsbewegung. Das sollen jetzt aktuell eher Burkhardt, Lee und Gruda richten. Und ne, wenn man eben die 3 mit unseren 3 vorne vergleicht, also ich meine damit Bayer, Weghorst, Kramaric, dann fällt der Unterschied auf, ne? Tatsächlich Mainz Defensive etwas stabiler jetzt unter Henriksen in 7 Spielen, nur 11 Gegentore, was für ein Team auf Platz 16 ziemlich solide ist, ja. Aber damit ist die Krise ja letztlich nicht überwunden. Mainz hat Druck, Mainz hat 3 Punkte Rückstand und es ist nicht so, dass nur durch diesen Trainerwechsel der Kader auf einmal viel besser aufeinander abgestimmt wäre. Ne, aber nichtsdestotrotz, es bestehen Gefahren, es ist schon ein bisschen was anderes als gegen die Augsburger, die einfach auch auf 3 oder 4 Schlüsselspieler verzichten mussten. Das ist bei Mainz nicht der Fall. Nur Stefan Bell wird nach meinen Informationen fehlen, sonst sind alle am Start.
Genau. Aber ich finde es gut so, wie es ist, weil die Saison war sehr schwankend. Wir hatten Phasen, wo wir sehr gut gespielt haben, Phasen, wo wir sehr schlecht gespielt haben. Man hat jetzt auch nicht, wenn man jetzt an diese Saison denkt, sofort das Gefühl, zumindest ich und ich glaube du auch, man hat nicht sofort das Gefühl, als hätten wir Europa verdient. Dafür war die Saison nicht konstant genug und zu schwierig. Deswegen möchte ich gerne und deswegen finde ich die Ausgangssituation auch gut so, wie sie ist. Wir müssen uns Europa jetzt schon mal verdienen. Und ansonsten, wenn wir jetzt in den letzten 6 Spielen eben nicht die notwendigen Punkte, die notwendigen 9 oder 10 Punkte holen, dann ist es am Ende so, dass wir dieses Jahr auch einfach nicht am Ende Europa verspielt haben, sondern zeitweise im Mittelfeld, in der Mitte der Saison haben wir es dann einfach nicht geschafft. Und dann ist es auch so, dann haben wir auch einfach Europa nicht verdient. Und wenn man sich Europa nicht verdient, dann ist es vielleicht für die kommende Saison, außer finanziell gesehen, auch gar kein Vorteil mit dieser Dreifachbelastung. Und deswegen möchte ich jetzt von der Mannschaft was sehen. Und dass ich am Ende als Fan auch das Gefühl habe, ja, das war eine Saison, da zieht man am Ende nach Europa ein und ich freue mich dann nächstes Jahr auch auf diese europäische Erfahrung wieder.
Absolut, und ich wünsche mir tatsächlich auch genau die gleiche Aufstellung nochmal. Ich hoffe, dass Geiger wieder auf der Bank sitzen kann, ein paar Minuten sammeln kann. Der war, glaube ich, am Kränkeln, ist aber an sich ja wieder fit. Und ansonsten, ne, hätte der Kader es verdient, nochmal genau so eine Chance zu bekommen. Und dann sind wir sehr gespannt, wie das läuft am Samstagnachmittag. Ihr könnt uns ja auch ganz gerne mal schreiben über Instagram, über unseren Account Hoffefunk, was ihr denn denkt, was wir für Chancen haben im Endspurt um Europa, gerade eben im Vergleich zu Augsburg und Freiburg.
So sieht's aus. Dann hören wir uns nächste Woche wieder, David. Hat mich gefreut und ciao, ciao, macht's gut. Schönes Fußballwochenende.
Ja, vielen Dank dir und auch vielen Dank an euch fürs Einschalten. Ciao.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf meinsportpodcast.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.